Und diese Reden schienen ihn wie Geschwätz. Ich liebe diesen Vers, weil er so schön ehrlich darlegt, was die Männer von den Reden der Frauen gehalten haben in diesen Tagen. Und später wurde ihnen gesagt, ihr habt nicht geglaubt, was die Frauen euch gesagt haben. Es ist schon spannend. Ja, wir sind so ziemlich am Ende des Lukas-Evangeliums angelangt, wenn wir uns mit der Auferstehung Jesu Christi beschäftigen. Und wir haben die Verse 1 bis 12 eben gerade in der Lesung gehört. In den Versen davor hören wir oder lesen wir, dass die jüdischen Frauen, von denen wir auch in unserer Lesung gehört haben, beim Begräbnis von Jesus dabei waren. Sie haben gesehen, wo die Gruft ist, und sie haben noch am selben Tag, am Karfreitag, haben sie wohlriechende Öle und Salben zubereitet. Ehe es Sabbat wurde, und im Sabbat hat man nach dem Gebot geruht, und dann am Sonntag gingen sie endlich los. Also wir haben es hier mit Frauen zu tun, die sehr aktiv sind, sehr aktive Frauen. Eben gerade haben sie noch massiv getrauert über den Verlust von Jesus Christus. Und was fällt ihnen am Karfreitag anderes ein zu tun, als nach Hause zu gehen und auf einmal wohlriechende Salben und Öle zu fabrizieren, zu produzieren, damit sie auch ja am Sonntagmorgen ganz früh losziehen können und zu Jesus können und ihm quasi die letzte Ehre erweisen. Was sind das für Frauen? Also, wenn man den Text liest, sind das vorbildliche Frauen, oder? So eine Frau sollte man haben. Die Männer, die sind irgendwie verschütt gegangen. Von denen lesen wir irgendwie gar nichts, was die getrieben haben in dieser Zeit. Ich habe keine Ahnung. Aber die Frauen sind fleißig. Die Frauen sind Karfreitag noch voller Eifer. Sie scheuen keine Kosten, sie scheuen keine Mühen. Sie stehen frühmorgens auf und wollen zu Jesus. Sie wollen zum Toten Jesus. Egal wie authentisch und hingegeben und aufrichtig wir auf der Suche nach Jesus sind, egal wie viel Eifer du hineinlegst auf der Suche nach Jesus, es gibt Orte, und das zeigt uns Lukas 24, es gibt Orte, an denen Jesus niemals gefunden werden kann. Egal wie viel Eifer du hineinsteckst, egal wie viel Inbrunst du in das hineinlegst, was du dir vorgenommen hast, es gibt Orte, wo Jesus nicht gefunden werden kann. Und Lukas 24 ist im Prinzip ein Wink mit dem Zaunpfahl an uns, auch an einem Ostermorgen, mit der Frage, suchst du vielleicht den Auferstandenen an Orten, wo du ihn niemals finden kannst? Man kann Jesus niemals dort finden, wo er gar nicht ist. Und einige sind auf der Suche, einige sind voller Eifer, wie die jungen Frauen. Und sie sind mit Sack und Pack, haben alles gemacht, was sie in ihrem Horizont irgendwie tun konnten. Das Gute wollten sie ja tun, oder? Das Vorbildliche wollten sie tun. Das Wichtige, das Richtige. Und ich stelle mir das vor, wie sie mit ihren Salben und mit ihren Ölen kamen, wohlriechen. Wir wollen das Richtige tun. Wir wollen irgendwie aus dieser Verzagtheit, aus dieser Trauer, aus diesem Verdruss, wollen wir irgendwie raus. Wir wollen irgendwie dem ein bisschen Sinn geben. Und dann, ja, was tut man, wenn ein Mensch stirbt und man den Boden unter den Füßen verliert? Einige sind ohnmächtig und einige sind auf einmal sehr, sehr aktiv. Sehr, sehr aktiv. Und diese Frauen bringen das und wollten damit irgendwie punkten, wollten dem Ganzen irgendwie den Zauber nehmen, und sie laufen aber mit dem, was sie bringen. Sie laufen mit dem, was sie in der Hand haben, absolut ins Leere. So sind auch die Frauen für uns heute eine Art Sinnbild, wie wir oft versuchen, auf unterschiedliche Weisen unser Leben wieder in geregelte Bahnen zu lenken, Sinn zu finden, Seelenfrieden zu erreichen und echte bleibende Freude zu erfahren. Und da gibt es sehr, sehr viele verschiedene Methoden, wie wir Menschen das anstellen könnten. Die wenigsten von uns machen das heutzutage mit Salben und wohlriechenden Ölen. Heutzutage wird die Unruhe in der eigenen Seele oftmals betäubt mit wohlriechender moralischer Leistung. Wenn man auf die offensichtliche Verzweiflung, die uns Menschen irgendwie begegnen, wenn es um den Tod geht, wenn man Menschen damit konfrontiert, wie sieht es mit deinem Lebensende aus? Was ist mit dir, wenn du an diesen Punkt kommst, wo du merkst, hier zerrinnt mir gerade alles durch die Hände, ich kann nichts festhalten, alles ist irgendwie voller Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit. Dann hörst du, ich versuche, ein guter Mensch zu sein. Ich will ein gerechtes Leben führen. Ich tue Recht und scheue niemanden. Kennt ihr diesen Ausspruch? Ich tue Recht und scheue niemanden. Ich bin doch ein guter Kerl. Und versuchen durch ihre eigene Leistung, durch ihren eigenen Anstand, ähnlich wie die Frauen, in die Aktivität zu kommen, um sich Ruhe zu verschaffen in der offensichtlichen Hoffnungslosigkeit und sind dabei allein auf sich zurückgeworfen. Und so versuchen auch heute unzählige zu Ostern mit vermeintlich wohlriechender moralischer Bestleistung den lebendigen Christus zwischen den Totengräbern zu suchen. Sie versuchen, das Leben zu finden, dort, wo es nicht gefunden werden kann. Sie versuchen, Freude zu finden, Sinn, Trost, wo es nicht gefunden werden kann. Denn in dem, was die Frauen produzieren, ist kein Trost. Da ist keine Hoffnung drin. Dieser Weg, den wir oft beschreiten, indem wir auf unsere moralische Bestform, moralische Leistung Wert legen, dieser Weg, meine Lieben, ist erbarmungslos zu uns. Wenn du heute hier stehst mit diesen selben Gedanken, aber ich versuche doch einfach ein aufrichtiger Mensch zu sein und jetzt noch einen Ostergottesdienst mitzunehmen, meine Lieben, das ist ein erbarmungsloser Weg, weil er keine Lösung für dein Scheitern hat. Er hat keine echte Lösung für deine Hoffnungslosigkeit. Auch das, was die Frauen da produziert haben, ist keine Lösung. Es ist eine Betäubung für die Unruhe. Es ist aber keine echte Lösung für unsere Hoffnungslosigkeit. Warum? Sind wir mal ehrlich. Meine Verzweiflung, meine Schwachheit, mein Versagen, meine Kraftlosigkeit und meine Schuldigkeit holt mich persönlich immer wieder ein. Geht es dir anders? Wenn nicht, wenn du hier stehst, nein, 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 mein Versagen, meine Schuldigkeit, die holt mich nicht ein. Ich stehe da drüber, dann bitte ich dich, komm nach dem Gottesdienst zu mir, ich möchte dich einmal anfassen. Vielleicht kommt von dir etwas an Energie rüber, was ich nicht habe. Ganz ehrlich, wir leben alle hier in diesem Raum, leben lange genug, um das zu wissen. Dieser Weg ist erbarmungslos, denn der einzige Weg raus aus dieser immer wiederkehrenden Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung, Missmut und Trauer, der einzige Weg, der bleibt, ist, ich muss das nächste Mal noch härter an mir arbeiten. Ich muss es noch stärker versuchen, es diesmal zu schaffen. Ich muss noch mehr Kraft aufwenden, um mich an meinen eigenen Haaren hochzuziehen. Ich muss mich mehr anstrengen. Und da haben wir es wieder, das Hamsterrad der eigenen, wohlriechenden, moralischen Leistung. Und kennen wir das nicht? Das nächste Mal mache ich's besser. Und dann werde ich Ruhe haben. Das nächste Mal ich. Und wir kreisen um uns selbst, so wie die Frauen Karfreitag auf sich alleine zurückgeworfen waren und sich gefragt haben, was machen wir jetzt mit diesem Dilemma? Was machen wir jetzt mit dieser Misere? Was machen wir mit dieser Leere, die wir jetzt hier gerade empfinden? Kommt, lasst uns wohlriechende Salben und Öle machen. Und am Sonntag ganz früh werden wir eifrig hingehen und Leben suchen, wo doch nur die Toten liegen. Die Frauen flüchten sich in Geschäftigkeit und Aktivität, um irgendwie aus ihrer inneren Leere und Misere rauszukommen. Ich weiß nicht, es ist eine Mutmaßung. Ich war noch nie eine Frau und werde es auch niemals sein. Ich weiß nicht, ob dieser Text auch insbesondere für Frauen was parat hält. Jetzt denken einige Frauen, Moment mal, will er hier jetzt was gegen Frauen sagen? Meine Lieben, die neutestamentlichen Texte sind voll mit Analysen für die Männer. Wie gesagt, die Männer kommen noch nicht mal vor. Die sind irgendwie sonst wo abhanden gekommen. Aber die Frauen sind in der Aktivität. Sie versuchen, etwas zu leisten. Irgendwas muss es, so ist, denke ich, ihre Denke, ihre Denkweise, irgendwas muss es doch geben, wie ich aus dieser Spirale der Verzweiflung rauskommen kann. Es muss doch irgendwas geben, was ich machen kann. In Lukas 23, Vers 55 bis 56 lesen wir das so. Vor unserem Text heißt es, es folgten aber die Frauen nach, also dem Josef hieß der, der Jesus in das Grab gelegt hat. Es folgten aber die Frauen nach, die mit ihm aus Galiläa gekommen waren und besahen die Gruft und wie sein Leib hineingelegt wurde. Als sie aber zurückgekehrt waren, bereiteten sie wohlriechende Öle und Salben und den Sabbat über ruhten sie nach dem Gebot. Mit genügend Konzentration auf sich selbst, auf die eigene Stärke versuchen wir alle, nicht nur die Frauen, versuchen wir alle, irgendwie Auferstehungshoffnung zu entdecken. Und mit unserer Konzentration auf uns selbst, eigene Kräfte irgendwie zu finden, die Kraftlosigkeit zu überdecken, ist letztendlich am Ende des Tages nur eine Betäubung. Und wir stellen uns nicht der Realität. So sagt es mein Freund Spurgeon, ein alter baptistischer Prediger aus dem 19. Jahrhundert. Er sagt das ganz krass. Oh mein Lieber, du könntest genauso gut die Hölle durchsuchen, um darin Himmel zu finden, wie in deiner eigenen fleischlichen Natur zu suchen, um Trost zu finden. Oh mein Lieber, ich lese noch einmal, oh mein Lieber, du könntest genauso gut die Hölle durchsuchen, um darin Himmel zu finden, wie in deiner eigenen fleischlichen Natur zu suchen, um Trost zu finden. Bist du auf der Suche nach Himmel? Geh in die Hölle und such mal. Da wirst du nichts finden. Du bist auf der Suche nach nachhaltigem Trost, nach echter Hoffnung. Hör auf, bei dir zu suchen. Hör auf, dein Herz zu durchsuchen, ob da irgendwo Licht ist in der Finsternis. Aber das ist unsere gesellschaftliche Lüge, in der wir stecken. Vertrau auf dich selbst. Sei stark. Und was ist, wenn ich nicht stark bin? Was dann? Dann hilft mir nicht so ein Spruch, der auf dem Kalender steht, wohlmeinend, sei stark, hab Selbstvertrauen. Ja, und was ist, wenn ich es nicht habe? Jesus sagt, ich möchte, dass ihr das Leben im Überfluss habt. Ich möchte, dass ihr das Leben im Überfluss habt. Aber wer in sich selbst die Lösung nach dem Leben im Überfluss sucht, wird nur zu hören bekommen, was sucht ihr den Lebenden unter den Toten? Er ist nicht hier. Er ist nicht hier zu finden. Er ist nicht in deiner Kraft zu finden. Er ist nicht in deiner Stärke, in deiner moralischen Bestleistung zu finden. Dort ist er nicht. Dort ist nur Tod zu finden am Ende des Tages. Dieses ganze Ding der moralischen Selbstverbesserung gibt es auch, und machen wir uns nichts vor, gibt es auch mit christlichem Anstrich. Auf christlicher Ebene gibt es das ganz genauso. Sodass nicht wenige den Weg der Religiosität wählen, um endlich Sinn, Friede und Freude zu finden. Bei diesen Leuten, von denen ich jetzt spreche, reicht es nicht einfach nur, ein moralisch vorbildliches Leben zu führen. Einfach nur versuchen, gut zu sein, reicht nicht. Da muss noch etwas dazukommen, und zwar fromme Rituale, religiöse Traditionen, das Beachten von Gesetzen, dass ich auch ja, dies tue, das nicht tue, dies tue, das nicht tue, dies tue, das nicht tue, und ein Hauch von spiritueller Affinität. Doch ich verspreche dir, wer seine Gerechtigkeit, wer seine Ruhe und seinen Frieden und seine Freude mit Religion aufzurichten versucht, wird niemals Ruhe finden. Wenn du denkst, okay, dann ist es denn die Religiosität, die zu meiner Moral noch dazukommt, das wird dir keine Ruhe geben. Religion, religiöse Übungen werden uns keine Ruhe geben. Wie komme ich da drauf? Der hochreligiöse Paulus. Hochreligiöse Paulus kannte dieses Dilemma. In Römer 7, Vers 18 bis 19 lesen wir. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, ich, ja, nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Mal eine Frage an euch. Hat der Mann irgendwas Wahres erkannt? Hat er irgendwie ein bisschen Recht? Ja. Wie oft wissen wir, was richtig und gut ist? Und können es doch nicht aus unserer Kraft tun? Und wie oft wissen wir, dass das, was ich jetzt hier vorhabe, was in meinem Sinne, ne, das will ich eigentlich nicht und dennoch bin ich zu schwach, um zu sagen, nein, davon nehme ich Abstand. Und meine Lieben, das sagt ein religiöser Meister. Ein religiöser Meister sagt das in einer Stunde der Selbstoffenbarung über sich. Und ich bin sehr dankbar. Ich bin sehr dankbar, dass Paulus so glasklar spricht, dass er uns Christen das zuruft. Deine religiöse Anstrengung kann es nicht sein. Sie wird dir keine Ruhe geben. Es liegt keine Lösung darin zu sagen, je mehr ich will, desto besser wird es. Nein. Paulus sagt, je mehr ich will, desto mehr scheitere ich. Und je mehr ich laufe, desto öfter falle ich hin. Einfach nur ein bisschen religiös sein, läuft nicht. Deswegen sagt auch Jesaja in Kapitel 64, Vers 5, all unsere Gerechtigkeiten, hier haben wir es auch mit einem Propheten zu tun, ja, all unsere Gerechtigkeiten sind wie ein beflecktes Kleid. All unsere Gerechtigkeiten sind wie ein beflecktes Kleid. Für die Bibelcracks unter uns in der Offenbarung wird von Kleidern gesprochen. Von weißen Gewändern, weißen Kleidern, die den Menschen gegeben werden und die dann nah bei Gott sein dürfen in der Ewigkeit. Meine Lieben, diese weißen Kleider wurden aber nicht vorher mit wohlriechendem Priel oder was, Korall oder so, gewaschen, sondern diese Kleider werden ausgehändigt. Die machen wir nicht selbst. Die können wir nicht selber machen. Mein Hemd ist heute weiß. Hoffe ich. Ich habe kleine Kinder, da weiß man nie, wie man auf die Bühne tritt. Das ist manchmal ein bisschen schwierig. Aber wie sieht es mit dem Gewand meines Herzens aus? Wie sieht es mit dem Gewand meines Herzens aus? Und da sagt Jesaja, deine Gerechtigkeiten sind wie ein beflecktes Kleid. Paulus sagt zu gläubigen Christen in Epheser 2, Vers 1, euch hat er auferweckt, die ihr tot wart, in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet. Ja, Gott hat euch auferweckt, die ihr tot wart, in euren Vergehungen und Sünden. Gott hat auferweckt. Gott hat nicht, das müssen wir uns, Gott hat nicht das Ziel, dein altes Leben zu nehmen und ein bisschen Frömmigkeit reinprieseln zu lassen, dich ein bisschen aufzupolieren, hier ein bisschen, da ein bisschen. Gott möchte Totes zum neuen Leben auferstehen lassen, auferwecken lassen. Nicht das Alte ein bisschen, ja, renovieren wir mal ein bisschen. Nein, er will ein komplett neues Haus bauen. Er will etwas komplett Neues konstruieren in deinem Leben. Er will dir ein neues Herz geben. Er will dir ein neues Leben geben und dieses neue Leben ist gekennzeichnet, wie wir es in Kolosser 2 lesen können, dieses neue Leben ist gekennzeichnet von einem Glauben in Gottes Kraft und nicht in meine Fähigkeiten. In Gottes Kraft. Ein Glaube, man kann auch sagen, eine vertrauensvolle Abhängigkeit. Wenn du Schwierigkeiten hast mit dem Begriff Glaube, eine vertrauensvolle Abhängigkeit in die Kraft Gottes, dass er mir ein neues Herz geben kann, dass er mir neue Kleider geben kann, dass er Neues schaffen kann und nicht ich wie ein Hamster in diesem Rad die ganze Zeit laufe und versuche noch ein bisschen mich reinzuwaschen. Das ist zum Scheitern verurteilt, dieser Weg. So sagt mein Freund Spurgeon weiter. Hört gut hin. Ich wünschte, ich hätte diese Dinge früher gepredigt. Und er würde mich zitieren, aber er ist paar Klassen über mir. Wäre Christus nicht auferstanden, so könnten wir wohl zu euch sagen, geht hin, tut euer Möglichstes, um euer eigener Erretter zu sein. Geht hin. Tut euer Möglichstes, um euer eigener Erretter zu sein. Weil aber Christus lebt, bedarf er eurer Hilfe nicht. Er will euch entweder ganz retten, vom Kopf bis zu den Füßen oder gar nicht. Das Evangelium ist für Sünder, die das Gesetz selbst nicht halten können, die das wissen und bekennen. Für solche ist der Retter gekommen, um ihre Sünden zu tilgen. Suche also nicht durch die Werke des Gesetzes die Errettung, denn durch des Gesetzes Werke wird kein Fleisch gerecht. Das Gesetz weckt Erkenntnis der Sünde, weiter nichts. Das Gesetz, wenn du es anschaust, weckt Erkenntnis deiner Sündhaftigkeit, weiter nichts. Gerechtigkeit, Friede, Leben und Seligkeit aber halten wir nur durch den Glauben an den lebendigen Herrn Jesus Christus. Das ist das Einzige. Das ist der einzige Weg, wie wir aus unserer Misere herauskommen. Nicht Karfreitag noch anfangen, irgendwas zu fabrizieren, um ein bisschen Hoffnung in die Hoffnungslosigkeit zu bringen, sondern vertraue auf die Kraft Gottes alleine. Und manch einer unter uns besucht wohlmöglich diesen Gottesdienst heute, um genau diese religiöse Selbstbeweihräucherung durchzuführen. Und ich freue mich, dass du da bist. Wenn das ein religiöser Schritt in ein Kirchengebäude war, an einem Ostermorgen, ich freue mich, dass du da bist. Denn ich möchte dir das eine sagen. Wenn du hoffst ewige Ruhe, Frieden, ewiges Leben, durch das Besuchen eines christlichen Ostergottesdienstes zu finden, dann gilt dir das Wort der Engel, die da sagen, was suchst du den Lebenden unter den Toten? Er ist nicht hier. Denn der lebendige Jesus Christus ist nicht in einer Zeremonie oder in einem heiligen Ritual zu finden. Spätestens jetzt sind einige sehr, sehr, ist diese Ansprache jetzt der Lohn für mein frühes Aufstehen heute Morgen? Jetzt habe ich mich rausgeputzt, heute ist ja Ostern, ja? Ich wollte mich heute eigentlich ein bisschen legerer kleiden, und meine Frau hat gesagt, nee, du solltest schon ein bisschen, ja. Ja, vielleicht geht's ja auch heute, so Ostergottesdienst. Hallo? Ist das der Lohn dafür, dass ich heute Morgen aufgestanden bin, um mir zu sagen, Christus ist nicht hier? Wenn du jetzt etwas irritiert bist, dann bist du in guter Gesellschaft. Als die Frauen nämlich merkten, dass sie nicht finden, was sie suchten, heißt es, waren sie verlegen. Das heißt so viel wie, sie waren irritiert, perplex, unruhig, ratlos, erschrocken, voller Unverständnis. Ich hab doch was suchen wollen und meine Suche läuft ins Leere? Vielleicht bist du jetzt auch gerade perplex. Beachtet, so lobenswert der Eifer der Frauen auch ist. Ich habe ja mir Mühe gegeben, um die Frauen auch ein bisschen, ne, ins positive Licht zu rücken, ein bisschen. So lobenswert der Eifer der Frauen auch sein mag, die Engel, wie haben sie die Frauen begrüßt? Nicht mit Applaus. Sie haben gesagt, super, du hast dein Bestes getan. Du hast versucht, klasse. Jetzt gehst du nochmal nach Hause und probierst es nochmal. Sie haben ihnen keinen Applaus gegeben für das, was die Frauen da versucht haben. Warum nicht? Ihre verkehrten Annahmen und Glaubensüberzeugungen, dass Christus tot ist, dass sie selber irgendwas zu fabrizieren haben in diesen Ostertagen, führt sie nämlich in die Irre. Dieser Weg führt ins Leere. Da gibt es nichts zu applaudieren. Deswegen machen die Engel das Einzige, was sie tun können aus reiner Liebe. Sie öffnen den Frauen ihre Augen dafür, dass sie an diesem Ostermorgen an einer Krankheit leiden, die auch vor unseren Kirchentüren oft keinen Halt macht. Und diese Krankheit heißt Halbherzigkeit. Inwiefern Halbherzigkeit? Wir gehen mal in den Text, Vers 3 bis 8. Keine Sorge, ich bin schon... Ich bin schon beim fast vorletzten, was ich sagen möchte. Vers 3 bis 8. Und als sie hineingingen, fanden sie den Leib des Herrn Jesus nicht. Und es geschah, als sie darüber in Verlegenheit waren, siehe, da standen zwei Männer in strahlendem Gewand bei ihnen. Als sie aber von Furcht erfüllt wurden und das Gesicht zur Erde neigten, sprachen sie zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden unter den Toten? Er ist nicht hier, sondern ist auferweckt worden. Erinnert euch daran. Heißt es dort auch, erinnert euch daran? Man kann es so und so übersetzen. Erinnert euch daran, wie er zu euch geredet hat, als er noch in Galiläa war, indem er sagte, Doppelpunkt, der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen überliefert und gekreuzigt werden. Und am dritten Tag auferstehen. Und sie erinnerten sich an seine Worte. Diese Frauen haben an diesem Ostermorgen an Halbherzigkeit gelitten. Halbherzigkeit in welcher Form? Sie haben einen gewissen Teil der Botschaft von Jesus akzeptiert und angenommen. Und das war der eine Teil der Kreuzigung, der Überlieferung Jesu Christi, aber einen anderen Teil der Botschaft Jesu haben sie ausgeklammert. Und das ist die Auferstehung. Sie haben nicht das ganze Paket von Jesus genommen und geglaubt. Sie haben nur einen Teil der Botschaft Jesus genommen und geglaubt. Und das geschieht heute genau so. Alle sehen in Jesus irgendwie einen guten Menschen. Ja, vielleicht ein bisschen philosophisch auch angehaucht. So eine Art Vorbild. Wer will was gegen Jesus sagen? Also so sein wie Jesus ist eine gute Sache. So für das Recht der Frauen einstehen, für die Armen, für die Kinder, für die Ausgegrenzten, für die Kranken. Es ist alles die Jesu Botschaft, oder? Amen? Es ist gut. Es ist gut, sich Jesus als Vorbild zu nehmen. Aber meine Lieben, das ist nur die halbe Miete. Jesus ist doch nicht einfach nur gekommen, hallo, ich bin ein gutes Vorbild und dann bin ich mal wieder weg. Und Jesus hat gesagt, deine Verzweiflung möchte ich besiegen. Ich will sie besiegen. Ich will deine Hoffnungslosigkeit in die ewigen Jagdgründe versenden und möchte den Tod, das, was dir Schrecken bereitet, möchte ich ein Garaus machen und ich will darüber einen Triumph halten. Das ist die Botschaft von Jesus komplett. Aber sie, diese Frauen, haben nur die Hälfte der Wahrheit als Fundament für ihr Leben gelten lassen. Und damit litten sie an Halbherzigkeit. Denn die Hälfte ist nicht das Ganze. Und Halbherzigkeit führt, wie unser Text es zeigt, in die Leere oder in die Irre. Und deswegen kommen die Engel und sagen, erinnert euch. Erinnert euch. Wenn du heute an diesem Ostermorgen erkennst, dass deine eigene Leistung und deine großen Bemühungen, die du sehr wahrscheinlich an den Tag legst, Tag für Tag, wenn all diese Dinge nicht über deine Verzweiflung, über dein Versagen, über deine Sündhaftigkeit und deine Schwachheit hinwegtäuschen können, gilt dir meine Bitte. Hör auf. Hör einfach damit auf, den Lebenden bei den Toten zu finden. Deine wohlriechenden moralischen und religiösen Meisterleistungen braucht Jesus nicht. Dein Heiligenschein braucht Jesus nicht. Jesus Christus ist ganz alleine mit deiner mangelnden Gerechtigkeit fertig geworden. Lass los. Meine Lieben, Ostersonntag ist ein Tag, wo wir loslassen dürfen. Hätten die Frauen das geglaubt, hätten sie am Karfreitag sicherlich getrauert, aber sie hätten sich keinen Stress bereitet, indem sie noch in die Produktion gegangen, machen, tun, arbeiten, Hoffnung irgendwie, sondern wir sind jetzt ruhig, Mädels. Mädels, du hältst auch die Finger und die Füße still. Wir beten jetzt. Denn wir glauben, dass Jesus Christus auferstehen wird am Ostersonntag, oder? Und wir werden dann am Ostersonntag dann dahin gehen und werden sehen, dass er reicht. Dass er genügend ist. Und nicht unsere Leistung ihm irgendwie was hinzufügen könnte. Lass los. Vertraue auf die Gerechtigkeit von Jesus und glaube an seine wirksame Kraft. Denn er ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen. Lass uns aufstehen. Wir werden miteinander singen und ich möchte noch beten, bevor wir unseren Gesang anstimmen. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir in deinem Wort dir so klare Worte lesen können und wie auch die Jünger, die so viel mit dir zusammen waren, auch die Frauen waren sehr viel mit dir zusammen und haben alles gehört, was du gepredigt hast und was du getan hast und sind dennoch Karfreitag in ein Loch gefallen und haben versucht, dieses Loch in ihnen selber mit ihrer Leistung aufzufüllen. Sie wollten irgendwie Sinn produzieren in dieser Ohnmacht, in dieser Hoffnungslosigkeit und so oft stecken wir da selber auch drin und gebrauchen sogar Ostergottesdienste, fromme, religiöse, gute Dinge, wie Beten, Bibellesen, alles Mögliche, gebrauchen wir dann doch am Ende des Tages dafür, um unser Loch irgendwie zu füllen, aufgrund unserer religiösen und moralischen Meisterleistung her. Und wir sind gar nicht weit weg von den Frauen. Und ich danke dir, dass du uns dieses Wort in die Quere stellst. Was suchst du? Leben in deinen toten Werken. Er ist nicht dort zu finden. Er ist auferstanden. Deswegen, Jesus, wollen wir das Einzige tun, was wir tun können. Und das wollen wir als Deutsche immer wieder. Wir wollen was machen, schaffen, tun. Wir wollen glauben. Wir wollen vertrauen, dass du Jesus genug bist. Dass du unsere Religiosität, unsere Frömmigkeit nicht brauchst, um uns reinzuwaschen, um uns mit dem Vater im Himmel zu versöhnen, um uns unsere Sünden zu vergeben, um uns Sinn zu geben in unserem Leben, um uns zu trösten und uns Freude zu schenken, dort, wo wir traurig sind. Da reichst du aus. Und wir wollen jetzt unser Herz dir wieder neu weihen, nicht halbherzig sein, sondern mit ganzem Herzen dir sagen, Herr, komm. Herr, komm. Und füll mein Herz mit deiner Liebe, mit deiner Freude und mit deinem Frieden. Amen.